Bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
The Cash ISA from Marcus by Goldman Sachs. Created with a high performance rate of 4.3% AER. With an app that lets you manage your savings on the go. And underpinned by over 150 years of Goldman Sachs expertise. A Cash ISA that really stacks up. Marcus by Goldman Sachs. Interest rate is 4.3%, AER 4.22%, tax-free variable includes a bonus rate of 0.49%, tax-free fixed for the first 12 months, rate correct as of 26 March 2025.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, ganz schön wilde und turbulente Zeiten an den Märkten. Alles ein wenig ungewiss, wo es denn so hingeht und da wollen wir heute mal ausführlich drüber sprechen. Vor allem mal so ein bisschen auch uns in Demut versuchen und vielleicht kriegen wir daraus natürlich auch Ruhe und Gelassenheit, wie wir das als Investoren am besten brauchen und uns nicht so sehr mit dem, was im Weißen Haus passiert und in Response auf dem Rest der Welt zu sehr beeinflusst in unseren Entscheidungen. Das wollen wir heute alles mal abkaspern und dafür haben wir einen wunderbaren Gast heute im Studio. Dieses Jahr warst du schon mal zu Gast bei uns. Ja. Du bist eigentlich im Hauptamt Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management.
Genau.
Ich sage herzlich willkommen, Heiko Böhmer.
Ja, danke, dass ich wieder hier bin.
Freue mich sehr. Es sind doch noch mal ganz andere Zeiten als zu Jahresanfang, als wir im Januar miteinander gesprochen haben. Ne? Jetzt haben wir ganz viel Zeugchaos und Volatilität in den Märkten, wenn man mal jetzt den Zeitraum nimmt, das hat es sehr lange nicht gegeben, dass wir so lange ein derartiges Hin und Her erleben.
Ja, es ist, also seitdem ich im Januar hier war, hat sich extrem viel getan. Da war ich noch sehr optimistisch, da habe ich die Glaskugel auch genommen, habe in die Glaskugel reingeguckt und war wirklich, ja, ich war sehr optimistisch für dieses Jahr 25.
Ja.
Das muss man jetzt schon ein bisschen revidieren, weil natürlich viel, ist, sagen wir mal, so ein Pendel ist ausgeschlagen. Erst in die eine Richtung mit der Euphorie, ja. Diese Trump-Euphorie, dieser Trump-Trade, ja. Der dann komplett wieder zurückgeschlagen ist. Und diese Verunsicherung an der Börse mit der Volatilität, das ist etwas, was wir wirklich lange so nicht gesehen haben und was ja doch für viele auch komplett überraschend kam, weil man eigentlich diese ruhigen, relativ ruhigen Börsen der vergangenen Jahre hatte, stetige Zuwächse, es ging eigentlich immer nur viel Geld in die großen Aktien rein und eigentlich kann da nicht viel schiefgehen.
Ja. Tja.
Da haben wir jetzt gesehen, dass das doch anders laufen kann und von daher, ja, wir haben viel vor.
Genau, es ist wie immer das Einzige, was gewiss ist, ist das Ungewisse. Und so soll es ja auch sein, ja. Um Gottes Willen. Lass uns mal, weil das heute jetzt ganz gut reinpasst, gestern kam die Bank of America Umfrage unter den großen internationalen Fondsmanagern, wird oft und viel drüber gesprochen, kam gestern raus für den April. Das ist insofern immer interessant und spannend für alle draußen, mal so auch als kleines Insider-Ding, dass du tatsächlich an dieser Umfrage auch teilnimmst. Deswegen ist es immer noch mal ein besonderes Thema. Natürlich war diese Umfrage dieses Mal gemacht für den April genau in dieser sehr hektischen Phase mit sehr lustigen Ankündigungen zollseitig hoch runter und plötzlich war klar, okay, das wird jetzt nicht so ein lockeres Ding, das wird eine wilde Geschichte. Das muss man immer so ein bisschen vorwegnehmen, dass dann natürlich in diesem Moment quasi für alle gefühlt die Lage besonders beschissen war auf gut Deutsch.
Es war ja halt offen, also man muss das war vom 3. April bis 9. April offen, die 6 Tage. Ich habe meine Umfrage am vorletzten Tag abgegeben. Aber dazwischen war ja schon extrem viel passiert. Da war dieser unglaubliche Montag.
Ja.
Und am Freitag war die Stimmung noch eine ganz andere eigentlich als an dem letzten Tag, wo man die Umfrage mitmachen konnte. Die haben das schon einmal gemacht und haben das quasi eingebaut im November, als die Wahl von Trump war. Da war dienstags die Wahl und die haben dann eingerechnet in die Kalkulation bei den Ergebnissen, okay, so waren die Ergebnisse, nachdem das Wahlergebnis bekannt war, und so waren die Ergebnisse vorher, die reingekommen sind. Ja. Also die sind da schon ziemlich genau, aber diesmal war es natürlich wirklich in dieser hektischen Phase.
Mhm. Und man muss sagen, das hat schon ein bisschen was von Panikmodus, wenn man die Umfragewerte nimmt. Und das sind ja nun alles, wie gesagt, eigentlich Fondsmanager, die überwiegend das nicht erst seit letzter Woche machen und die natürlich auch einen gewissen Abstand haben normalerweise zu dem, was sie da tun und eher rational rein zahlengetrieben da rangehen. Mhm. Aber wenn man natürlich so sieht, das Sentiment ist, glaube ich, das 5 schlechteste in der Historie der Umfrage seit 25 Jahren. Das wird rausgemessen aus Cash-Level, Aktienallokation und, glaube ich, globales Wachstumserwartungen. Ja, diese drei zusammen ergeben, also ein relativ, das ist dann nicht nur so ein gefühltes Ding, sondern eben auch real an dem Ist-Zustand. Das ist schon maximal schlecht, genauso wie natürlich gekippt ist das Thema jetzt plötzlich Hardlanding, was ja nun jetzt jahrelang gar kein Thema war, auch bei den Fondsmanagern, und ist jetzt eben doch ein relativ großes Szenario für sehr viele.
Wir haben natürlich wirklich unglaublich schnelle Veränderungen jetzt gesehen. Und diese Umfrage wird monatlich gemacht.
Ja.
Aber dass so schnell ein Pendel umschlägt, sieht man einfach extrem selten. Also Sentiment ist wirklich abgestürzt. Die Cash-Level sind wieder hochgegangen. Cash-Level wird immer gemessen. Das ist ein interessanter Indikator eigentlich. Das ist jetzt hochgegangen in 2 Monaten von 3,8 auf 4,8. Da denkt man, naja, das ist nicht viel. Aber man muss sehen, bei den großen internationalen Aktienfonds gibt es eigentlich nur Cash-Level, sagen wir mal, zwischen 4% und 6%. Das ist eigentlich nur die Range, die es gibt.
Ja.
Und wenn wir da unter 4 sind, dann ist das immer schon, Achtung, Vorsicht, eigentlich ein Verkaufssignal an den Märkten. Das hat diesmal wieder eigentlich, hätte man genau so gehandelt, wäre es cool gewesen.
Ja.
Und dann eben in sehr kurzer Zeit von 3,8 auf 4,8 zu gehen, zeigt eben schon, welche Dynamik da derzeit drin ist. Also gleichzeitig sind beispielsweise die Inflationserwartungen auf den höchsten Stand seit 21 hochgeschossen. Rezessionswahrscheinlichkeit ist auch extrem wieder angestiegen. Also wir haben wirklich in kurzer Zeit eine unglaubliche Verschiebung gesehen jetzt hier bei der Stimmungseinschätzung. Und das machen einige hundert Profis mit. Also das ist wirklich auch etwas, was als valide anzusehen ist. Andererseits muss man natürlich auch immer sehen, das ist natürlich auch immer zyklisch, prozyklisch. Also so eine Stimmung, die bei mir ankommt, auch Risiken, die wahrgenommen werden, die werden hier natürlich abgefragt. Und dass da jetzt was komplett Überraschendes rauskommt, ist eigentlich selten. Die Dynamik hat mich dennoch überrascht.
Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, schieben wir das nämlich auch vorne weg. Du hast die Cash-Level auch angesprochen, der quasi, also die Veränderungen von Monat zu Monat war der zweithöchste Anstieg, also in Cash, seit die Umfrage besteht, seit über 25 Jahren.
Und gleichzeitig auch raus aus OECD-S-Werten, das war auch ein Rekordwert. Das hat es so auf Monatsbasis auch noch nicht gegeben. Also wirklich, eigentlich diese Verunsicherung, Panik ist vielleicht das falsche Wort, aber diese Verunsicherung an den Märkten war hier eben auch spürbar. Also Gold als sicherer Hafen ist auf einmal aufgetaucht.
Ja.
Es wird immer gefragt, was ist der Trade der Stunde, das Investment der Stunde. Und seit März 23 waren das die Magnificent Seven. Also Long Magnificent Seven gehen. Das war für 2 Jahre lang das Investment der Stunde.
Ja.
Und jetzt ist auf einmal Gold von hinten gekommen und hat das Ganze abgeräumt. Und wir haben Rekordpreise beim Gold. Eigentlich genau das passende Szenario dafür. Auch wirklich jetzt mit einer großen Dynamik nach vorne gekommen.
Und natürlich, das ist, finde ich schon auch interessant, dass auch nach vorne gedacht ist eine der Fragen, dass wir mit einer der höchsten Anteile haben an Fondsmanagern, die US-Aktien die nächste Zeit untergewichten wollen, massiv. Auch das hat es jetzt
tendenziell schon lange nicht mehr gegeben.
Nein, das waren eigentlich genau die, wenn ich mir die letzten Monate angucke, war im Endeffekt immer klar, was sind die aussichtsreichen Anlageklassen? Das waren immer US-Aktien.
Ja.
Europa-Aktien sind so langsam nach vorne gekommen. Gerade im März in der Umfrage waren Europa schon relativ weit vorne. Also eigentlich auch das, was wir an den Märkten gesehen haben. Europa im ersten Quartal ja doch stärker als die USA. Und das hat sich eben jetzt nochmal verfestigt. Und man muss eben auch sehen, dass viele internationale Investoren ja auch nach Europa gekommen sind. Also dass das ja keine innereuropäische Story ist, sondern dass wirklich auch aus Amerika Geld raus rüber zu uns geflossen ist.
Mhm. Es ist halt natürlich immer die ganz große Gretchenfrage. Was machen wir aus dem Schlamassel, wenn wir aufs Investieren kommen? Ist das ein Umfeld, auch das muss man ja immer sagen, weil man ja sagt, es ist ja auch ein bisschen Contrarian-Spiel, wenn die Stimmung eben zu euphorisch ist, ist es ein Warnsignal, genauso wenn die Stimmung halt ausgebombt ist, ist das auch immer so ein Moment, je mehr Geld vom Tisch wieder runter ist, desto wahrscheinlicher wird es, dass irgendwo auch mal an Boden gefunden ist. Ja. Sind wir da in dieser Situation oder ist da noch viel zu viel Unsicherheit und Uncertainty drin?
Also ich glaube, die Unsicherheit ist einfach noch da. Also wir haben diesen unglaublich sprunghaften Charakter mit Trump, der sehr, sehr viel bestimmt hat in den vergangenen Monaten. Eigentlich der bestimmende Faktor an den Märkten war, was wir lange nicht hatten, das muss man auch sehen. Also ein politischer Faktor, der so einen Einfluss auf die Märkte hat, der mit Tweets ja quasi Empfehlungen gibt und so weiter, das muss jetzt hier gar keine Rolle spielen. Aber dass man einfach merkt, okay, es ist eine Person, die mit seinen Handlungen sehr, sehr viel auslösen kann. So, das haben wir lange nicht gehabt, dieses Umfeld. Und deswegen ist es so, ja, wir haben jetzt hektische Phase erlebt, aber das, also eigentlich haben wir, also ich habe nicht das Gefühl, dass es das schon gewesen sein kann. Diese Pausen, die er sagt, die kann ja von 90 Tagen einfach, wenn er morgen früh wach wird, sagt er, ich mache nur noch 30 Tage Pause.
Ja.
Oder es gibt wieder neue Zölle. Also das ist irgendwie dieses Thema schwebt ja noch darüber. Das ist ja noch nicht durch.
Ja.
Das ist jedenfalls so diese Wahrnehmung. Und ich glaube, das sollten wir auch wirklich für uns nochmal sehen, dass also diese Dynamik der Korrektur, die wir gesehen haben, die kam ja wirklich überraschend. Ich glaube, das hat auch ihn selbst überrascht, dass das wirklich so extrem war.
Ja.
Und von daher, ja, diese Verunsicherung, die jetzt da ist, die hat sich in gewisser Weise abgebaut. Wir haben ja jetzt eine leichte Beruhigung an den Märkten schon gesehen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wenn die Zölle jetzt endlich mal wirken, jetzt haben wir ja die Berichtssaison zum ersten Quartal, da war ja noch nicht viel mit Zöllen.
Ja.
So. Aber wenn sich das jetzt wirklich mal in dem zweiten Quartal zeigt in den Bilanzen, also quasi dann Berichtssaison ab Mitte Juli, wo wir wirklich sehen, wie die Unternehmen damit klarkommen, dann wird das natürlich nochmal eine ganz andere Sache sein und auch nochmal weitere Auswirkungen haben.
Würdest du davon ausgehen, dass wir insgesamt ein niedriger als jetzt im Moment zu befürchten stehendes Zollniveau bekommen werden? Weil am Ende doch ein Haufen Deals gemacht werden. Man ist, auch selbst da kann man keine brauchbare Prognose abgeben, volkswirtschaftlich. Ne?
Ja, ich finde, dadurch, dass diese Maximalforderung auf der einen Seite erstmal stand, also dieses komplett übertriebene mit Extremzöllen, wo man völlig den Überblick verloren hat, auch bei der Berechnungsmethode und, kann das natürlich eine Verhandlungsposition sein, die andere Seite zum Bewegen zu motivieren. Ja. Gut möglich. Man fragt sich nur, und das habe ich auch in vielen amerikanischen Publikationen so gelesen, wie dieses Dealmaking aussehen soll. Weil das ist ja jetzt nicht, okay, die EU ist ein Handelsraum, aber ansonsten sind das ja alles Einzelansprechpartner.
Ja.
Das heißt, das muss man auch, so blöd es klingt, aber administrativ erstmal geregelt kriegen.
Ja.
Also so viele Einzeldeals hinzukriegen. Wenn man vorher sich mit allen anlegt, muss man hinterher auch irgendwie gucken, dass man das mit allen gelöst kriegt. Ob das wirklich möglich ist in kurzer Zeit, das halte ich fast für ausgeschlossen. Gleichzeitig hat aber natürlich Trump immer das Heft des Handelns in der Hand. Er kann sagen, okay, war doch nicht so. Und er ist ja jetzt zurückgerudert und sagt, ich habe angepasst. Dann sagen ihm Journalisten, ja, du hast ja angepasst. Dann sagt er, nee, ich habe nicht angepasst. Also der Kampf um die Vorherrschaft, dass man doch immer noch
Deutungshoheit
erstmal die immer noch hat, finde ich schon strange. Also wie er da versucht, jetzt rauszukommen, obwohl er ja doch eingeknickt ist, in gewisser Weise.
Ja.
The Cash ISA from Marcus by Goldman Sachs. Created with a high performance rate of 4.3% AER. With an app that lets you manage your savings on the go. And underpinned by over 150 years of Goldman Sachs expertise. A Cash ISA that really stacks up. Marcus by Goldman Sachs.
Interest rate is 4.3%, AER 4.22%, tax-free variable. Includes a bonus rate of 0.49%, tax-free fixed for the first 12 months, rate correct as of 26 March 2025.
Heißt das, also jetzt quasi auch mal so aus der Geldanlagesicht, ist noch zu früh für eine gesicherte Bodenbildung?
Ja, also das würde ich wirklich an dieser Stelle sagen. Schaut man sich einfach mal einen Dreijahreschart an und guckt, was jetzt passiert ist, dann ist das nicht der große, also der große Crash, der jetzt gekommen ist. Wir haben natürlich, klar, in einigen Indizes haben wir diese 20% Korrektur gesehen, auch in den USA, in Subindizes. Russell 2000 hat diese 20% Korrektur gesehen. Also ja, wir haben da im Endeffekt das Regime schon gewechselt von Bullen auf Bärenmarkt erstmal, aber die Erholung war ja jetzt auch schon wieder von einer ziemlichen Dynamik getrieben. Und von daher, vom Gefühl her nicht nur, sondern auch eigentlich das, was uns alles so umgibt, würde ich sagen, nein, das ist es noch nicht gewesen, sondern dieses Thema hat halt nochmal eine Sprengkraft, die wir, ja, die eigentlich auch von der strategischen Seite her so schwer einzuordnen ist, weil wir da lange nicht mit zu tun hatten. Also irgendwie so eine Zolldiskussion, das ist irgendwie so 20. Jahrhundert. Das hat eigentlich nichts mehr mit dem 21. Jahrhundert Globalisierung zu tun. Da waren wir eigentlich weiter. Und von daher ist das, glaube ich, auch das Schwierige, dass man das so wirklich nicht fassen kann.
Mhm. Wir haben wir im Vorfeld schon gesprochen, uns ein bisschen ausgetauscht, auch, und da finde ich, da kommen wir jetzt mal ganz gut überleiten drauf, auf Howard Marks von Oaktree, ein großer legendärer Manager, der sich immer sehr selten zu Wort meldet, zumindest in der Öffentlichkeit. Also an seine Kunden gibt es regelmäßig Updates von ihm. Aber in der Öffentlichkeit kommt recht selten was. Und wenn dann was kommt, dann muss man immer ein bisschen genauer hinlesen.
Also die lohnen sich immer. Genau. Die Memos von Howard Marks lohnen sich immer.
Wirklich. Das stimmt, ja. Vor allem ist er natürlich schonungslos ehrlich in vielerlei Hinsicht und das tut immer ganz gut und war berühmterweise 2008 mit seinem Memo, als nachdem Lehman pleite ging, mit seinem Nobody Knows, das so alle wieder ein bisschen, glaube ich, beruhigt hat, in Anführungszeichen, und sich selber wahrscheinlich auch. Dann gab es eine Wiederholung genau davon, 2020, quasi im Zuge der Corona-Pandemie und des kurzen Crashs. Da gab es quasi die 2.0-Version davon. Und jetzt kam tatsächlich ein Memo, Nobody Knows, in Klammer auf, yet again.
The Cash ISA from Marcus by Goldman Sachs. Created with a high performance rate of 4.3% AER. With an app that lets you manage your savings on the go. And underpinned by over 150 years of Goldman Sachs expertise. Cash ISA that really stacks up. Marcus by Goldman Sachs. Interest rate is 4.3%, AER 4.22%, tax-free variable. Includes a bonus rate of 0.49%, tax-free fixed for the first 12 months, rate correct as of 26 March 2025.
Was ist die Lehre daraus? Wir wissen nicht, was kommt.
Das ist sozusagen auch der Einstieg. Und das ist ganz nett eigentlich am Anfang nochmal klar zu machen. Also immer wenn das Ende der Welt quasi heraufbeschworen wird, dann muss man mal ganz genau hingucken, weil in den allermeisten Fällen, ist es dann doch nicht gekommen. Ja. So, das mal so als Grundgedanke. Das fand ich schon mal ganz gut. Und der zweite Grundgedanke, den ich auf der ersten Seite da gleich so spannend fand, war, dass er sagt, also was eigentlich überhaupt nicht zusammenpasst, ist, wenn man sagt, ich analysiere die Zukunft. Das sind so viele verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen, dass man eigentlich die Zukunft als Fakt irgendwie nicht analysieren kann, sondern die kommt irgendwie. Man kann sich in Art und Weise vielleicht vorbereiten, das ist es dann aber eigentlich auch schon.
Ja.
So. Und das war so die Ausgangsposition. Und das war jetzt immer noch nicht wissen, was kommt. Ja, gut, das ist von mir aus eine Binsenweisheit, aber man muss sich, glaube ich, in so Phasen, wenn die Nervosität besonders groß wird und wenn die Überzeugung, dass es, dann sind das die vier teuersten Wörter, die man ja auch an der Börse hat, this time is different, was immer wieder gerne gesagt wird, es ist dann doch nicht so. Also in den letzten 6 Monaten habe ich mit vielen Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, ich brauche doch einfach nur Nvidia zu kaufen und das Ding läuft doch. Ja, und Bewertung, ja, interessiert mich nicht, die Aktie steigt doch. So, ja. Irgendwann war dann halt mal Feierabend mit dem Steigen. Irgendwann war die Konzentration mal so groß in den 3 größten Werten, dass da einfach ja kein Potenzial mehr drin war, beziehungsweise einfach, das passte nicht mehr zusammen.
Ja.
Und jetzt zusammen mit der Zolldiskussion ist da einfach Luft aus dem Markt entwichen. Viel mehr ist das, glaube ich, nicht. Und der Howard Marks bringt das ja sehr schön auch runter und sagt, okay, diese Zölle, die jetzt kommen, was ja schwer nachvollziehbar ist, ist, dass Trump eigentlich darauf setzt, dass das positive Auswirkungen auf die USA hat,
ja,
die aber oft sehr wahrscheinlich erst kommen werden, wenn er gar nicht mehr im Amt ist.
Vermutlich, ja.
Vermutlich. So, also es ist irgendwie so eine doch komische Konstellation, weil normalerweise Politiker nicht so weitreichend nach vorne schauen, sondern eigentlich darauf aus sind, quasi kurzfristige Entscheidungen zu treffen, die direkte Folgen haben, positiver Art. Hm. Und das haben wir diesmal irgendwie nicht. Also es passt so einiges einfach nicht zusammen.
Und das ist ja auch die Lehre daraus, eigentlich zu sagen, da ich eben nicht genau weiß, was übermorgen ist, handle ich einfach nach dem, was ich verstehe und was ich kann, rein rational und sachlich. Das war eben 2008 quasi Hintergedanke dann am Ende des Tages, als quasi jede Form von Schulden dramatisch riskanter bewertet wurde, als es eigentlich ist vom Markt, dass man gesagt hat, also unter rationalen Gesichtspunkten wird es da mal wieder eine Gegenbewegung geben, also kann man da ja investieren, ganz sachlich.
Und das ist ja auch, Marx ist ja eben nicht der Aktienfreund in dem Sinne, sondern das ist ja quasi, der im Credit-Bereich unterwegs ist und seine Position aufbaut und sein Pulver trocken hält und guckt, um in Extremsituationen dann auch wirklich einzusteigen. Nichtsdestotrotz ist es auch für Aktienleute spannend, sich dem mal an, dem zu folgen, was er so an Argumentationen bringt, weil er eben auch mal aus diesem Tagesgeschäft rausgeht. Ja. Und ich finde, das finde ich auch so entscheidend, in Phasen, wo es so hektisch wird. Ich meine, mich haben unglaublich viele Leute, das ist dann immer, ich kann eigentlich die Uhr nachstellen, bis mich dann der Erste anruft oder eine Nachricht schreibt oder sonst irgendwie was. Was soll ich jetzt machen? Gerade die noch nicht so lange dabei sind.
Ja.
Wenn ich sie getroffen habe, habe ich erstmal die Hand auf die Schulter gelegt. Ja. Und habe das quasi so versucht, in beruhigender Art und Weise rüberzubringen. Und das ist eigentlich das, was Howard Marx auch zu Papier gebracht hat.
Mhm. Also sprich, Schritt zurück machen, durchatmen.
Ist aber die Frage, wie man investiert ist. Wenn man natürlich bis zur Halskrause in eine Aktie investiert ist, dann sollte man natürlich schon mal überlegen,
ist
das noch der richtige Weg? Ist mein Portfolio richtig aufgebaut? Ne? Passend zu Ostern sind meine Eier auch schön auf verschiedene Körbe verteilt.
Mhm.
Wenn das nicht gegeben ist, muss ich auch natürlich mal aktiv werden. Aber im Endeffekt, wenn man sich das anschaut, das Gesamtbild eigentlich, dann und diesen Chart, wenn ich jetzt diese 3-Jahres-Entwicklung mir mal anschaue oder 5 Jahre, wo wir eigentlich hergekommen sind aus dem Corona-Tief bis jetzt, dann ist die Korrektur bisher eigentlich noch relativ klein ausgefallen.
Hm. Was machen wir aus diesen Lehren fürs Portfolio?
Ja, fürs Portfolio heißt das wirklich versuchen, durch diese eher kurzfristigen Dinge durchzuschauen. Versuchen, Aktien zu identifizieren. Also wir machen Aktien. Wir können nur Aktien, wir leben Aktien. Das ist quasi unser Motto, unser Credo. So.
Ja.
Und da suchen wir eben Geschäftsmodelle raus, die von den Zöllen vielleicht nicht so stark betroffen sind. Gibt's das? Ja, klar kann man das rausfinden, indem man einfach beispielsweise auf Aktien setzt, die sich ganz stark jetzt nur auf Deutschland konzentrieren, die in Deutschland angesiedelt sind, nur in Deutschland Geschäft haben, wo Zölle keine große Rolle spielen. So, gibt es. Kann man machen. Oder in der Versicherungsbranche, im Finanzbereich, wo man auch sieht, okay, da gibt es Möglichkeiten. Aber gar nicht betroffen ist, glaube ich, schwierig, weil man eben auch nicht weiß, wie sich das konjunkturell auswirkt.
Ja.
Ich glaube, man kann wirklich nur eher sagen, sowas wie neutral, also die nicht stark davon betroffen sind im Endeffekt, die nicht besonders darunter leiden. Das ist, glaube ich, so ein Ansatz, den man fahren kann. Und zu zyklisch sollte es derzeit eigentlich auch nicht sein. Das muss man auch sehen. Also bei der konjunkturellen Blick, da sind wir wieder bei den Fundmanagern, der ist auch nicht besonders positiv.
Ja.
Ja. Also auch auf globaler Ebene. Also die Rezessionswahrscheinlichkeit auf globaler Ebene ist momentan wirklich so hoch wie auch schon längere Zeit nicht mehr. Also das war eigentlich das Thema, das wird jeden Monat abgefragt. Und eigentlich wurde die Wahrscheinlichkeit der Rezession immer weiter runter.
Ja.
Und jetzt kam sie dynamisch wieder rauf.
Mhm. Aber, und das ist natürlich etwas, hat man jetzt die letzten Wochen viel drüber diskutiert. Es hat natürlich auch so eine sehr stimmungsgetriebene, es ist natürlich weniger eine volkswirtschaftliche Analyse, als natürlich auch sehr einfach von dem aktuellen Theater abhängig, was sich halt auch in Luft auflöst, wenn sich unerhebliche Teile dieser Zolldiskussion in Luft auflösen. Na? Und dann sind wir auch schon wieder in einem nicht mehr Rezessionsumfeld.
Das ist eigentlich auch genau das, was es so schon gefährlich macht, weil es von Wohl und Wehe einer Person mehr oder weniger abhängt. Und ich finde, da muss man auch nochmal einen Blick drauf werfen, wie sich die Wall Street eigentlich gerade so positioniert. Ne? Also wie die im Endeffekt auch damit umgehen. Also Trump als der, ja, was soll ich sagen, eigentlich als derjenige, der im Endeffekt gar nicht unbedingt der große Freund der Wall Street ist. Der am Anfang viel von denen hinter sich hatte, aber jetzt auch viele von den Kopf gestoßen hat. Ja. Und man hat ja irgendwie gedacht, boah, ja, das wird so eine Oligarchienummer wie in Russland irgendwie. Am Anfang waren alle, ja, jetzt geht's vorwärts für uns und dann schmiert jetzt total viel ab. Also da funktioniert das auch irgendwie nicht. Also da ist ihm der eigene Wähler wohl wichtiger, der jetzt aber auch unter der höheren Inflation leidet. Also man weiß gar nicht, wer direkt jetzt von dieser Politik profitieren soll, aber er findet es einfach toll und zieht's durch.
Mhm. Was relativ gefährlich ist.
Ja.
Wenn er gar keinem gefallen will.
Ja, genau, richtig. Weil dann ist es auch irgendwie schwierig, mit Kritik von außen an ihn ranzukommen. Was, glaube ich, sowieso gar nicht möglich ist.
Ja, man sagt immer, er sei doch für Sachargumente offen, aber bisher ist es noch recht überschaubar, scheint mir so. Aber vielleicht hat er auch einfach einen großen Plan dahinter. Und am Ende kommen ganz viele tolle Deals raus und in einem halben Jahr ist
das goldene Zeitalter
gestartet. Das goldene Zeitalter der USA gestartet.
Und wir haben es dann doch nicht mitgekriegt und haben es einfach nicht verstanden.
So ist es. Das könnte natürlich auch sein.
Aber irgendwie kann man es nicht glauben.
Nicht ganz, aber man wird sehen. Also bleiben wir eh mal doch eher bei dem, sagen wir mal, unsicheren Ausblick, was die volkswirtschaftlichen Rahmendaten angeht.
Naja.
Da wird man mit besser fahren, marktseitig.
Also marktseitig muss man echt sehen, wenn man sich jetzt positionieren will, ist es genau so, wie ich es gerade beschrieben habe, dass man da wirklich von den, eigentlich auf das setzt, was an Qualität in Europa beispielsweise da ist. Also wir haben bei uns in den vergangenen Monaten ein großes Umschichten vorgenommen und sind wirklich intensiv jetzt in europäische Aktien eingestiegen, stärker in europäische Aktien. Und wir stocken auch weiterhin auf, wir finden auch weiterhin neue Aktien, die uns ansprechen, weil die Bewertungen einfach so unglaublich attraktiv sind. Du hast einfach Geschäftsmodelle, die einen stetigen Cashflow bringen, wo du das einfach relativ gut in die Zukunft hochrechnen kannst. Die nicht so stark auch jetzt von dieser Zollproblematik betroffen sind und so dass wir auch den Aktienanteil ein bisschen erhöht haben noch. Und es gibt diese Chancen und das ist natürlich immer so eine Sache. Wir sind Value-Investoren. Wir schauen eben als erstes auf die Bewertung. Das ist für uns schon ganz entscheidend.
Ja.
Und bestimmte Kategorien fallen bei uns einfach direkt hinten runter. Da gucken wir erst gar nicht. Aber als Value-Investor, dann nimmt man auch so, dass man erstmal nur so ein Zeh ins Wasser hält. Dann nimmt man erstmal nur kleine Positionen. Also dass man gleich voll reingeht, ist eigentlich auch selten der Fall. Das wäre natürlich bei so Extremtagen fast besser gewesen.
Ja.
Aber auch da muss man sagen, in so einer Phase wirklich voll reinzugehen, boah, also das ist auch, ne, man ist ja treuhänderisch auch für das Geld seiner Kunden verantwortlich und das passt dann auch wiederum nicht zu unserer Ausrichtung quasi.
Mhm. Aber habt ihr auch auch USA tatsächlich im Verhältnis abgebaut?
Ja.
Deutlich?
Ja. Also wir haben deutlich abgebaut. Also jetzt, wenn ich den großen Fonds nehme, den Frankfurter Aktienfonds für Stiftung, da haben wir jetzt unter 20% USA-Anteil.
Ja. Mhm.
Da waren wir bei 40 in der Spitze. Und sind jetzt unter 20%. Und Europa dann eben dementsprechend hoch. Und die Aktienquote ist jetzt so um die 80%. Also da sieht man schon, dass wir auch noch Puffer haben. Aber 80% heißt auch neutrale Ausrichtung im Fonds.
Ja.
Wir gehen vielleicht mal bis 90%. Aber man sieht eben schon, dieser große Shift, der jetzt da drin ist. Und wenn ich mir die Top 4 Positionen angucke, sind das alles Finanzwerte, die nicht aus den USA kommen.
Mhm. Und genau, und dann noch schön abwarten, auf bis sich ein Boden bildet. Da will der, wo auch immer der sein wird.
Ja, gut, das ist jetzt, sagen wir mal, bei ganz neuen Titeln eben immer die Frage, wie man dann reingeht. Bei stehenden Positionen geht es dann oft darum, dass man nochmal wieder ein bisschen erhöht oder so, dass man Einstiegspositionen jetzt schon gemacht hat. Wir machen das oft mit 1% und dann stocken wir eben bis maximal 4-4,5% auf.
Mhm. Ja. Und sektoral hast du schon gesagt, eher, das sind natürlich alles eher defensive Sachen und eben nicht von Zollproblematiken übermäßig, ne?
Ja, man kann das natürlich auch nicht immer, also ist ja jetzt nicht so, dass man auf,
wenn
man...
Wir kriegen jetzt zum Beispiel, also ich falle nochmal, sorry, ins Wort, wir kriegen jetzt eine neue Regierung, die ein neues Wirtschaftswunder herbringt.
Ja.
Ich weiß nicht, ob die Ironie da jetzt aus meiner Stimme, aber ich glaube schon.
Ja.
Da könnte man ja auch mal den einen oder anderen Aufschwungswert wieder sehen.
Ja, auf jeden Fall. Also da sind wir auch schon lange positioniert bei einigen Titeln. Da ist wenn ich es jetzt konkret sage, denn Secunet ist zum Beispiel so ein Wert, der eben als Cybersecurity-Wert auch von diesem großen Investitionsprogramm sicherlich profitieren dürfte. Der hat auch schon einen ziemlichen Move gemacht. Also da gucken wir auch drauf, das auf jeden Fall. Ne? Und neue Regierung, ne? Ich komme aus dem Sauerland, Merz kommt aus dem Sauerland. Also das ist jetzt erstmal, das Sauerland ist doch nicht unterrepräsentiert in Berlin. Franz Müntefering kam aus dem Sauerland. Das ist schon ein spezieller Menschenschlag. Schützenfest und hoch die Tassen, sage ich jetzt mal. Aber auch bodenständig und fleißig. So würde ich das jetzt mal, wenn ich es generalisieren darf.
Ich weiß jetzt nicht, ob das alles so auf unseren Kanzler zutrifft, aber...
Ja, noch Kanzler. Moment, er ist ja noch nicht. Unseren künftigen Kanzler. Ja,
wir gehen jetzt
schon davon aus, dass das klappt. Auch wenn die SPD-Basis da natürlich noch ein Wörtchen mitzureden hat.
Das stimmt, aber sie werden wohl jetzt einigermaßen klug beraten sein, das hier zurückzuwinken.
Ja, alles andere wäre jetzt auch, sagen wir mal...
Sehr viel rote Farbe in diesem Koalitionsvertrag. Ja, also, wenn sich da jetzt noch einer aufstellt, dann hat er den Schuss nicht gehört.
Ja, also richtig.
Gehen wir jetzt mal davon aus.
Gehen wir mal davon aus, dass auch bei dem Wahlergebnis das nicht wirklich wiedergegeben ist, jetzt finde ich, in der Koalitionsvereinbarung. Aber das ist ja eben, wie man verhandelt.
Ist das auch für euch als Value-Investoren, wenn wir jetzt gerade mal so diese ganzen Infrastruktur... Investitionsideen, wie auch immer die dann nachher umgesetzt werden, ist nochmal ein anderes Thema. Aber es liegt ja nun doch mal eine große Zahl auf dem Tisch. Mhm. Ist das was, wo ihr dann gezielt schon auch Ausschau haltet, wer da so mitspielen könnte und davon profitieren könnte?
Also, wenn ich da...
Oder ist es zu schwammig natürlich?
Ja. Also wir haben so ein paar Dinge, und wo wir auch schon in Werten drin sind. Würde ich sagen, ja. Aber dass wir jetzt sagen, da ist das Programm und wir suchen danach. Nee, das eigentlich nicht. Also wir haben jetzt in den vergangenen 12 Monaten, würde ich sagen, bestimmte Aktien uns eigentlich rausgesucht, wo wir stärker drauf schauen. Sogenannte Serial Acquirer. Klingt total kompliziert, ja. Sind aber eigentlich Unternehmen, die stetig wachsen durch Übernahmen. Also Acquirer,
ja.
Serienübernehmer sozusagen. Ja. Und das ist etwas, das ist unabhängig davon, was jetzt infrastrukturmäßig ist. Das sind viele Unternehmen, gerade im Softwarebereich. Und wenn du da jetzt unterwegs bist, dann ist das eigentlich relativ egal, wie das Investitionsmodell läuft. Deswegen, also wir schauen jetzt nicht speziell getrieben von dem Programm nochmal nach neuen Werten, sondern wir erweitern die Watchlist sowieso stetig. Also wir haben so ungefähr 100 Werte auf der Watchlist, die unsere Analysten covern, und da kommt halt immer die ein oder andere noch mit dazu. Und wenn wir jetzt so ein Geschäftsmodell, so muss man sich das eigentlich relativ praktisch vorstellen, wenn uns das gefällt, dann grasen wir im Endeffekt auch andere Märkte nochmal ab. Und dann landet man auf einmal in Norwegen bei einem Wert, der ungefähr das gleiche Geschäftsmodell hat, vielleicht so ein bisschen im Windschatten ist eigentlich, und dann kann man bewertungstechnisch da nochmal was Spannendes finden.
Ja. Ist, wenn wir jetzt mal so die letzten Monate sehen, was so alles passiert ist, kommt das eine gute Zeit fürs Value Investing?
Ja, das ist immer schon die Frage, seit langer Zeit schon die Frage. Wenn wir nämlich den großen Bogen spannen, dann waren die letzten 15 Jahre für Value Investing echt schwierig.
Genau.
Dann nehmen wir das klassische Value Investing. Jetzt sagen wir natürlich, das machen wir ja gar nicht. Also nur noch am Rande. Wir machen wirklich dieses niedrige Bewertung, niedriges Buchwertverhältnis. Diese Sachen machen wir eigentlich gar nicht mehr. Sondern wir machen eher einen Modern Value Ansatz und schauen uns eher die Qualität des Unternehmens an. Also eigentlich nicht mehr Benjamin Graham, sondern eigentlich eher Warren Buffett und Charlie Munger. Und dann noch eher Charlie Munger.
Ja.
Weil Charlie Munger wiederum auch Warren Buffett dazu gebracht hat, auf die Qualität der Unternehmen zu gucken.
Ja.
Graham hat ja einfach nur billige Unternehmen gekauft.
Ja.
Und vieles davon ist auch nichts geworden.
Ja.
Und Buffett ist irgendwann dahin gekommen, durch Munger eben wirklich beeinflusst zu sagen, wir schauen uns eher die Qualität an. Wir sind am Anfang bereit, mehr für ein Unternehmen zu bezahlen. Langfristig bringen diese Unternehmen dann aber auch die höhere Rendite. Und das ist eigentlich genau das, wo wir uns auch wohlfühlen. Also deswegen eher ein Modern Value Ansatz, dass man sagt, okay, das ist nicht klassisches, sondern Modern Value Investing, wo Bewertungen eine Rolle spielen, aber nicht der bestimmende Faktor sind.
Dann lass uns mal, das ist ein gutes Stichwort, überleiten, weil es ja demnächst Omaha.
Genau.
Wie immer die große Berkshire Hathaway Show. Du bist regelmäßig, seit wann?
Ich war das erste Mal 2004 da. Das war das Jahr, als diese Berkshire Hathaway Hauptversammlung mit Warren Buffett und Charlie Munger in die große Arena umgezogen ist.
Ja.
Also ich kenne diese kleinere Halle. Ich weiß, wo die ist in der Stadt, aber die kleinere Halle kenne ich nicht mehr.
Ja.
2004 war das erste Jahr in der großen Halle.
Ja. Bist du dieses Jahr wieder da?
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin sogar ein paar Tage länger da. Es sind super viele Events, die parallel dazu stattfinden. Also ich fliege schon Mittwochabend bin ich vor Ort und bleibe auch bis Montag. Das Wochenende an sich geht eigentlich so, die offiziellen Veranstaltungen sind Freitag bis Sonntag.
Ja, genau. Der Aufhänger, und deswegen wollen wir da nämlich auch da, ist so Demutsübungen, habe ich ja vorhin gesagt, gerade in diesen Zeiten vielleicht gar nicht so verkehrt. Ich gebe nämlich heute einen kleinen Buchtipp. Der eine oder andere wird es kennen, Poor Charlies Almanach. Die meisten da draußen, die sich dafür interessieren, werden es wahrscheinlich in Englisch schon gelesen haben. Aber tatsächlich ist, Hendrik Leber hat es mir letzte Woche geschickt, liebe Grüße nach Frankfurt an dieser Stelle, denn er hat ein bisschen mitgeholfen. Es gibt die erste deutsche Fassung von Charlies berühmten Regeln für ein gutes Investieren. Und du hast auch so ein bisschen mitgewirkt in diesem Büchlein.
Nicht wirklich mitgewirkt, aber ich habe es mir natürlich schon lange, vor langer Zeit durchgelesen. Und ganz wichtig, es ist eben, also nicht von Charlie Munger das Buch, sondern es ist im Endeffekt ein Buch über ihn, seine Person, seine Investmentphilosophie. Und der zweite Teil, und das ist mindestens genauso spannend, sind die Reden, die er gehalten hat an verschiedenen Stellen zum Investieren, die hier das erste Mal in deutscher Sprache vorliegen. Also das ist wirklich, kein Nachschlagewerk, sondern einfach ein schönes Basisbuch, mit dem man nicht nur seinen Investment-Sinne schärfen kann.
Mhm. Was sind für dich so die wichtigsten, wenn wir zu diesen klassischen, die hier auch mit drin sind, wie soll ich sagen, Grundregeln eines erfolgreichen Investors?
Geduld. Geduld ist wirklich, setz dich auf deinen Hintern und mach eigentlich nichts. Das wäre so, er hat es etwas flapsiger formuliert, aber ich nehme jetzt mal den Hintern.
Ja.
Aber das ist es eigentlich. Ruhig bleiben auch, wenn es hektisch wird. Und sich, wenn man ein gutes Investment gefunden hat, dann kann man auch wirklich größere Anteile da reinpacken. Also es geht auch nicht darum, dass man in seinem Investmentleben irgendwie 100 tolle Investments findet.
Ja.
Aber wenn man ein paar gefunden hat, kann man in denen auch ein höheres Risiko gehen. Risiko ergibt sich daraus, dass man oft nicht weiß, was man tut. Das ist auch so ein Buffett-Satz eigentlich, aber das ist auch das, wofür Charlie Munger eigentlich steht.
Ja.
Also stetig weiterbilden, stetig lesen, das geht dann übers Investieren wiederum hinaus. Und dann auch eine gewisse Sicherheit, wenn man dieses Investment gefunden hat. Und das ist auch wirklich so ein Kernelement, dass man dann sagt, okay, dann kann ich da auch, wenn ich langfristig dabei bleibe, höhere Portionen meines Investments und meines Vermögens da eigentlich reinstecken.
Mhm. Und nicht so viel auf die Meinung anderer geben.
Das ist richtig. Ganz wichtig, kritisch sein bei Menschen, die bei jeder Frage sofort eine Antwort haben. Da ist er zum Beispiel auch, das ist so ein schönes Bonmot, was auch da immer drin ist. Da sollte man auch sehr vorsichtig sein, eigentlich.
Ja.
Weil das kann eigentlich, ne? Dann sind wir wieder bei Howard Marx. Wir wissen eben nicht, was kommt. Man kann sich aber eben gut vorbereiten. Und wenn man seine Hausaufgaben gemacht hat und sich stetig weiterbildet, und da geht es gar nicht um diese täglichen Ausschläge an den Märkten, dass ich jetzt weiß, was nach dieser Zinserhöhung jetzt da und da und da in der Aktie und so weiter passiert. Sondern dass ich mir die längeren Linien eigentlich angucke. Und sowohl Munger als auch Buffett haben sich ja auf den Hauptversammlungen und äußern, also jetzt Buffett immer noch, zu kurzfristigen politischen Dingen. Ich glaube, der wird natürlich viel gefragt werden zu diesem Thema. Da wird er aber sehr rumlavieren und eigentlich relativ wenig zu sagen. Ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe auf dem Weg hier nach München, habe ich mir den Geschäftsbericht von 2017, also von 2016 genommen, der 2017 erschienen ist. Das war genau die Phase, wo Trump das erste Mal im Amt war. War das richtig? 17, ja, Anfang 17, genau. Ja. So. Und da hat er nochmal die USA eigentlich als Investitionsstandort herausgehoben und hat eigentlich die Kraft der USA gezeigt. Und weil damals ja auch die Kritik groß war, jetzt mit Trump wird alles ganz schrecklich, er hat den Namen nicht einmal benannt, hat aber eigentlich gezeigt, wie toll sich die USA in sehr langer Zeit entwickelt haben. Zweiter wichtiger Punkt fand ich auch spannend. Er hat damals schon gesagt, wenn er gefragt wird, in was Leute investieren sollen, kauft ein S&P 500, ETF und das ist es, weil ich kann auf lange Sicht nicht mehr diese Performance bringen, die ich mal gebracht habe.
Ja.
Und mit so einem breiten Investment kann man eigentlich nicht viel falsch machen.
Ja.
Er sagte, das macht natürlich Millionen und Abermillionen Finanzberater im Endeffekt arbeitslos. Aber das ist eigentlich so ein langfristiger Rat, den er damals den Leuten schon mitgegeben hat. Also wenn man jetzt mal 10 Jahre zurückguckt, das kann man wirklich mal schön machen. Also das sind natürlich auch oft keine Dinge, die jetzt vom Himmel fallen, auch wenn man nach Omaha fährt, dass man jetzt extrem viele neue Dinge erfährt. Es ist eigentlich eher immer dieses Einnorden auf die, auf diesen Kompass, den man sowieso haben sollte beim Investieren. Wenn man langfristig mit Aktien Vermögen aufbauen will.
Ja.
Wenn man kurzfristig sein Geld verdoppeln möchte, dann kann man das auch machen. Aber dann hat das eben wenig mit Investieren zu tun. Dann ist das halt eher diese Spekulationsglücksnummer, die auch eine Rolle spielt.
Ja.
Glück und Zufall sind auch Kategorien, die eine Rolle spielen. Aber das sollte man nicht zu sehr herausfordern. Und das hat weder Munger noch Buffett haben das eigentlich getan, sondern die haben eigentlich langfristig immer auf ihre Position geguckt. Und 2016 hat er auch auf einige Fehler hingewiesen. Da hat er mal eine Übernahme gemacht, 1993, fand ich witzig, die er in Aktien getätigt hat.
Mhm.
Und 2016, und da hat das 250 Millionen Dollar waren das, glaube ich. Ein Schuhunternehmen, was hinterher pleite gegangen ist. Also 250 Millionen Dollar in Aktien, in Schuhunternehmen investiert, was pleite gegangen ist. Dieses Aktienpaket war 2016 irgendwie mehrere Milliarden dann natürlich wert.
Ja,
also auch das hat er dann quasi, ne? Also er ist da auch immer sehr offen mit seinen Fehlern umgegangen. Und auch das ist, glaube ich, etwas, was jeder so mitnehmen kann, wenn man so in Retrospektiven nochmal auf Sachen guckt, die nicht gelaufen sind. Warum sind die nicht gelaufen? Was hat man vielleicht falsch gemacht? Was kann ich dann doch besser machen?
Mhm.
Und das sind auch so Sachen, die Munger einem eigentlich mitgibt, ne? Dass man seinen Horizont gar nicht immer erweitern muss, sondern diesen Kompetenzbereich, diesen klassischen Kompetenzbereich, in dem man sich wohlfühlt. Wenn man den irgendwann gefunden hat, dann reicht es, wenn man den bespielt. Und wenn sich da eine Investitionsmöglichkeit auftut, dann habe ich auch die genötige Sicherheit zu sagen, ich bin jetzt mit einer größeren Portion dabei.
Naja, und man muss auch sagen, ich finde, wenn wir jetzt mal die Analogie zu den letzten 3-4 Monaten schlagen, auch das ist ja auch andersrum quasi ein Demos-Ding, wenn man nochmal drauf schaut auf die letzten 3-4 Monate, wenn einem das jetzt zu viel Stress verursacht hat, weil man vielleicht doch ein bisschen zu all-in war in Big Tech. Und jetzt eben merkt, hoppla, das war aber stressig, die letzte Zeit für mich, dass man dann auch für sich selber dann die Lehre draus zieht, dass man vielleicht nicht zu blind optimistisch auf eine Sache setzt.
Ja, also auf jeden Fall. Also das, und eben vielleicht auch mal ruhig in der zweiten oder dritten Reihe guckt. Wenn man sich das nicht selbst zutraut, dann sucht man sich halt mal jemanden, der das für einen übernimmt.
Macht,
der auch in Märkten guckt, in denen man nicht guckt. Also dass man einfach da ruhig den Horizont in gewisser Weise vielleicht am Rande doch erweitert, wenn man seinen inneren Kompetenzbereich hat. Und wenn man insgesamt keinen Bock drauf hat, dann kann man wirklich mit dem breiten Aktieninvestment einfach laufen lassen. So. Wichtig ist dann aber die Gemütshaltung dazu, dass man dann eben, man kann mich anrufen, ja, man kann mir auch eine E-Mail schreiben, man kann mir auch, ne, aber dann eben nicht, wenn man gerade investiert ist in irgendwelche Hightech-Werte und die gehen mal 15% runter. Ja, Heiko, was soll ich jetzt machen? Eine Freundin von mir hat das ein paar Mal gemacht, letztes Jahr schon. Ich sage, ja, aber du musst doch eine Vorstellung davon haben, wo das hingeht. Nee, ich bin ja jetzt drin, jetzt ist, ja, ich weiß nicht. So. Und das ist oft das Problem, dass man eine Aktie schnell gekauft hat, aber man hat überhaupt keine Vorstellung davon, wo es hingehen soll.
Ja.
Soll die in 12 Monaten sich verdoppelt haben, verkaufe ich sie dann. Ja, aber dann zahle ich ja direkt Steuern. Das höre ich immer wieder. Wo ich denke, ja, gut, das ist jetzt so. Also ja. da kommst du jetzt nicht drum rum. Das wusstest du auch vorher.
Ja.
Also das, ja, das sollte kein Argument sein, finde ich.
Das hat man sowieso recht selten, dass jemand auch so eine Exit-Idee hat. Das ist ja eigentlich so ein grundsätzliches Problem beim Investieren, dass man weiß, wo man eigentlich damit hin will.
Ja, wenn man langfristig dabei ist und sagt, okay, ich habe das jetzt auf 5 oder 10 Jahre, dann ist es ja auch genau richtig. Dann brauche ich ja kein Kursziel in dem Sinne.
Ist klar, wenn ich jetzt für 20 Jahre ein ETF-Weltportfolio mit zusammengebastelt habe und will es 20, 25 Jahre erhalten, dann kann ich auch jetzt entspannt sagen, passt schon.
Das ist richtig und ist jetzt schon der beste Zeitpunkt, um einzusteigen und zu sagen, ich fange jetzt überhaupt erstmal mit Aktien an. Da sind wir, glaube ich, wieder an dem Punkt, den wir schon besprochen haben. Also dafür ist noch zu viel Verunsicherung im Markt, dass man sagt, okay, jetzt wirklich komplett zu starten, da würde ich auch eher mit gewissen Teilen dann mal reingehen. Also ich glaube, es ist jetzt keine schlechte Zeit, wenn man langfristig investieren will, jetzt einfach mal überhaupt loszulegen. Das auf jeden Fall.
Ja.
Und ob es jetzt der breite Index ist, ob sowas ist wie eine Berkshire Hathaway, also das ist einfach, ja, da kauft man im Endeffekt das Amerika als Aktie. Man hat Unternehmensbeteiligung, man hat Staatsanleihen, man hat Aktien. Also das ist im Endeffekt wie ein breit diversifizierter Mischfonds. Sogar noch ein bisschen mehr, weil man eigentlich viele komplette Unternehmen mit da drin hat. Das Ding zahlt keine Dividende. Warren Buffett hat den Hof bereitet, wenn es mal nicht mehr Warren Buffett geben sollte, wenn er nicht mehr unter uns ist. Also das ist zum Beispiel etwas ganz Breites, wo man maximal mit dabei sein kann.
Kehrseite könnte natürlich schon sein, dass man auch sagen kann, dass ihm halt auch nichts mehr einfällt an spannenden Werten, denn die Position an T-Bills, sprich kurzlaufende Staatsanleihen, ist schon dramatisch hoch.
Und das ist derzeit auch das, was als größter Kritikpunkt sehr wahrscheinlich auch in Omaha kommen wird, weil auch da nochmal der Rückgriff auf 2016, da hat er eigentlich schon mehr oder weniger klar gemacht, ich kaufe die Aktie nicht zurück, weil die derzeit zu hoch bewertet ist. Da fragt man sich, okay, warum hast du das 16 eigentlich Aktienrückkäufe nicht schon stärker gemacht, wenn du guckst, wo die Aktie jetzt steht?
Ja.
Ich einfach, ne, das passt irgendwie dann auch nicht. Und ich meine, mit einem Cashbestand von 320, 330 Milliarden jetzt, wir werden es bald erfahren, wenn die Zahlen da sind,
ja,
fragt man sich natürlich auch. Also man bezahlt ja jetzt nicht ein Unternehmen dafür, dass das Cashkonto immer größer wird. Und natürlich kann er eine gewisse Rendite mit den T-Bills da reinholen, keine Frage. Aber das ist ja nicht das, was man eigentlich von einem Warren Buffett erwartet. Er hat sehr viel Pulver trocken. Sollte es noch mehr krachen an den Märkten, auch das darf man nicht vergessen, ist er derjenige, der natürlich parat steht. In der großen Finanzkrise war er wirklich die letzte Instanz, die noch da war. Da hat Goldman Sachs bei ihm geklingelt und hat gesagt, hast du noch ein bisschen Geld für mich?
Ja.
Diese Phase kann vielleicht...
War aber auch gefühlt der letzte richtig große Deal von ihm.
Ja, dann gab es... Das war natürlich auch eine Verwerfung, die er massiv nutzen konnte. Danach gab es 2010, 11, 10 den Kauf von Burlington Northern Santa Fe, diese Eisenbahngesellschaft. Und dann gab es immer noch mal wieder Deals dazwischen. Aber diese richtig großen Dinger, die man von ihm kennt, und Burlington Northern Santa Fe, zu der Zeit waren es fast 30 Milliarden US-Dollar. Das war wirklich die größte Akquisition, die er damals gestartet hat und auch durchgezogen hat. Aber so die in der Range ist eigentlich nicht viel mehr gekommen. So, und deswegen ist das so stark angestiegen. Und da wird er sich sicherlich kritische Fragen stellen lassen müssen, auf jeden Fall. Und ich bin auch mal gespannt. Und was mich besonders interessieren würde, ich weiß nicht, ob ich diese Frage, ich versuche es mal, ob ich die irgendwie unterkriege. Man kann die vorher per E-Mail einschicken. Aber er hat ja viele bestehende Positionen an der American Express, Coca-Cola. Das sind Sachen, wo er ganz lange aber schon nicht mehr dran gegangen ist.
Ja.
Die hat er seit 20 Jahren fast nicht mehr angefasst.
Mhm.
Warum eigentlich nicht? Also wenn er von diesen Unternehmen immer noch überzeugt ist, natürlich sind die nicht mehr so günstig wie damals, aber die Firma ist ja auch größer geworden und einfach aus Risikoallokationsgeschichten müsste er eigentlich sagen, okay, ich muss
den Portfolio
ein bisschen anders aufstocken, damit es wieder passt.
Ja.
Weil so hat er natürlich diese riesige Apple-Position gehabt, die er dann reduziert hat, um auch Risiko vom Tisch zu nehmen. Aber dadurch ist auch der Cash-Anteil deutlich größer geworden.
Mhm. Ja, man hat quasi die, es sind nicht alle Boote so ein bisschen mit hochgehoben worden,
ja, ja,
mit der Gesamtkonstruktion. Das fehlt so ein bisschen natürlich dann.
Was also von daher
normalerweise in der Asset-Allokation an jeder Fondsmanager machen würde.
Richtig, aber dafür ist es dann eben auch ein anderes Konstrukt noch, weil man vergisst immer, finde ich, bei der Wahrnehmung von Berkshire Hathaway, dass es eben diese verschiedenen Bereiche gibt. Dass es eben nicht nur die Aktien sind. Man guckt halt immer, was kauft Buffett oder seine Investmentmanager.
Ja.
Aber an sich ist das Unternehmen eben viel breiter aufgestellt.
Ja.
Und das sieht man auch, wenn man durch die Ausstellungshalle geht. Brooks, die Laufsportfirma, gehört dazu. Fruit of the Loom, eine Cowboy-Stiefelfirma, ein Mobile-Home-Unternehmen, Clayton Homes. Das sind diese Dinger, die auf die Tieflader kommen und durch Amerika gefahren werden. Also das ist auch teilweise nicht fancy. Das ist ganz normales Zeug. Haushaltsgegenstände, Geschenkartikel. Es gibt Quietscheentchen mit Warren Buffett und Charlie Munger. Ja, es ist manchmal auch ein bisschen Kirmes.
Hm.
Ja.
Wie ist es bei dir daheim? Wie viel Merch, wie viel Oma-Merch hast du?
Ja, T-Shirts habe ich doch einige. Wir haben jetzt ein
Quietscheentchen, komm, gibt's.
Quietscheentchen habe ich auch.
Hier vor der Kamera.
Habe ich auch. Quietscheentchen habe ich auch. Und da hat man gesehen, was Inflation ist. Also vor Corona kosteten zwei Quietscheentchen $5. Nach Corona bei der ersten Hauptversammlung zwei Quietscheentchen $10. Das ist Inflation.
Hm.
Ja, Quietscheentchen.
Alter Helmut Schmidt-Definition.
Quietscheentchen habe ich ja auch, ja, aber ich kaufe jetzt auch, also ein T-Shirt kaufe ich mir jetzt, glaube ich, noch dieses Jahr und dann ist aber auch mal gut. Also, ja, also es ist jetzt auch nicht mehr so spannend, jedes Jahr dieses neue T-Shirt so, und ich behalte es ja auch. Es gibt aber auch eine Laufedition von einem Schuh von Brooks. Das habe ich auch noch nie gemacht. Vielleicht mache ich das mal. Aber ich laufe mit beim Invest in Yourself 5 Kilometer Lauf durch Omaha. Das ist immer das Ende an dem Wochenende. Sonntags morgens 8 Uhr 5 Kilometer durch Omaha. Da möchte ich dieses Jahr meine Bestzeit schaffen. Ja.
Das Was ist deine Bestzeit auf 5 Kilometer?
Bei dem Lauf letztes Jahr 25:20. Und jetzt hatte ich ja gerade Geburtstag, bin in die neue Altersklasse aufgestiegen. Ich bin jetzt M55 und da ist mein Ziel jetzt quasi die 25 Minuten zu unterbieten. Mal gucken, ob es klappt.
Okay, aber eigentlich wäre jetzt doch der richtige Fanboy-Moment mit Brooks schon in Buffett-Retro-Shirt.
Ja, das wäre eine schöne Idee, aber ich habe jetzt, neue Laufschuhe, aber das von einer anderen Firma mit bayerischen Wurzeln.
Okay.
Und die sind richtig schnell. Die laufen fast von alleine. Doch.
Super, ja.
Ja.
Man, das soll ja noch Hoffnungen haben im Leben.
Deswegen habe ich gutes Gefühl, dass ich unter 25 Minuten komme. Ich werde es dir beim nächsten Mal berichten, wenn ich hier sitze.
Ich wollte gerade sagen, ich werde dich drauf festnageln. Das will ich dann hören und ihr da drauf.
Ich kann die Urkunde mit, also wenn ich sie mitbringe, dann habe ich die Zeit. Wenn ich sie nicht mitbringe, hat es nicht funktioniert.
Okay, wir werden dann aber trotzdem drüber reden. Dann wird die Schmach, wirst du trotzdem erleben müssen.
Ja, ich kann auch ein Buffett-Shirt das nächste Mal anziehen. Ist überhaupt kein Problem. Ich habe da einige zur Auswahl.
Up to you. Wir sind hier relativ offen. Du darfst auch in Zukunft als Heike kommen. Darüber haben wir vorhin gesprochen. Da sind wir sehr weltoffen hier. Heike, mein Lieber, hat sehr viel Spaß gemacht. Am Ende muss auch ein bisschen Späßchen sein. Vielen Dank für deinen Besuch und deine Einsicht. Und wie gesagt, wir werden auf jeden Fall darüber reden, wie dein Besuch in Omaha war.
Auf jeden Fall. Sehr gerne.
Freut mich.
Dankeschön.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet wieder ein bisschen was mitnehmen. Heute mal, wie gesagt, als Demutsübung haben wir uns gedacht, das ist eigentlich was in dieser Zeit. Tut das immer ganz gut. Der eine oder andere da draußen, der schon länger am Markt ist, sieht das sowieso alles das entspannter und langlebiger. Aber das Stresslevel für den anderen ist eben doch auch gestiegen. Dafür war das heute gedacht. Ich hoffe, euch hat es wie immer gefallen. Schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr die aktuelle Börsenphase so wahrnehmt. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.
Tschüss.